Kreuz und Krone. KI begreifen und strategisch nutzen. Mit Hermann Del Campo, der AI-Queen und Patrick Breitenmoser, dem Schweizer KI-Experten.
Herzlich willkommen bei Kreuz und Krone. Hermann Del Campo hier, die AI-Queen, mit Patrick Breitenmoser. Hey Patrick.
Hallo Hermann.
Mir geht's super. Und wie geht's dir?
Gut. Sollen wir unseren Zuhörern erzählen, dass das der zweite Anlauf ist und wir hoffen, dass wir dich jetzt durchkriegen?
Ja, jetzt klappt das. Jetzt Kabel safe und niemand stolpert über das WLAN-Kabel.
Ja, das glaubt man ja fast nicht. Mal ab und zu reden wir darüber, was die Welt alles durch KI geändert kriegt, dann haben wir kein Internet. Und dann geht nichts mehr, oder? Das glaube ich, ja, wie wir den Stecker ziehen können. Hermann, über was reden wir heute?
Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, was ist Open Cloud, wie funktioniert das, was ist der Hype, worum geht's? Und ich glaube, das war schon sehr, sehr hart, was da alles machbar ist. Und heute reden wir ein bisschen so über die Hintergründe. Wie funktioniert eigentlich so KI-Agenten und worauf arbeitet der? Was ist die Basis davon? Wie kommt er dazu, dass er so denken kann oder selber Sachen entscheiden kann oder halt auch so wirkt, dass ich denke, hey, ich schreibe jetzt mit einem Mitarbeiter oder mit einem Kollegen. Also nicht einfach nur einem Assistenten, der dann halt sehr stupide wirkt und dann ähnlich klingt wie die Standardeinstellung bei ChatGPT, sondern wie wirkt mir das so, dass er halt ist wie ein echter Mitarbeiter?
Genau. Und wie funktioniert das?
Prompts. Genau. Es dreht sich halt heute komplett um tiefergehende Prompt-Architekturen. Also Prompt-Architekturen, wie verwendet man das? Was ist das? Wie arbeitet man damit? Und warum braucht man das überhaupt, damit man da halt tiefer reingehen kann? Weil man kann ja auch immer alles prompten manuell, indem man das halt aufschreibt und Co. Und was für Mechaniken oder Mechanismen gibt es, dass man damit ein bisschen schneller zurande kommt und da auch bessere Ergebnisse bekommt und immer gleichbleibende Ergebnisse, nicht halt, dass es halt total variiert.
Ja, ich denke, es ist super. Und gerade rund um Open Claw, oder? Man kann von dem Projekt halten, was man möchte. Ich glaube, was wir lernen, ist wirklich, wie wir diese Agenten weiterentwickeln können oder wie wir diesen Agenten Aufgaben, Tiere und so weiter definieren können. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Ein paar von denen kennen wir vielleicht schon oder sind wirklich schon ein Standard. Ich denke da an agents.md oder claude.md, also Markdown-Files, die man definieren kann, wenn man gerade mit Claude Code oder mit Codex arbeitet oder anderen, vor allem Entwicklungs-App, die zum Beispiel dann immer wieder geladen werden. Das heißt, man definiert da Dinge drin. Im Coding ist es vielfach, auf was musst du achten, welche Libraries werden verwendet, was sind Dinge, die man immer wieder replizieren kann, die bei einem in jedem Prompt, den man abgibt, geladen werden, oder? Und das ist sicher das Bekannteste. Aber jetzt sehen wir gerade da, dass es einfach Sinn macht, zusätzliche Files anzulegen. Zum Beispiel eines ist das SoulMD-File. Kannst du vielleicht mal was dazu sagen?
Ja, also SoulMD-File ist im Grunde, wie der Name schon sagt, es ist die Seele. Die Seele des KI-Agenten. Das heißt, es macht den Agenten ein bisschen menschlicher. Es definiert halt die Persönlichkeit. Wie reagiert er? Wie führt er innere Monologe? Wie werden Grundwerte festgehalten? Es geht halt nicht darum, was er tut, sondern wie er denkt. Und das kann ich halt beeinflussen, indem ich so eine SoulMD in Markdown reingebe und dort reinschreibe, einfach wie das Denkverhalten des Agenten ist. Beispielsweise sind da Informationen drin, dass Daten, die aus einer Online-Recherche stammen und recherchiert wurden, dass die kritisch hinterfragt werden sollen, dass deren geprüft werden soll, ob man diese auf Fakt prüfen kann, was für eine Evidenz ist dafür da, dass diese Information richtig ist und dass man halt einen kritischen Charakter reinbaut. Oder dass man halt einfach nur analytisch auf die Zahlen achtet, die einen interessiert. Der Rest interessiert einen nicht. Und das heißt, man kann dem KI-Agenten sagen, man möchte jetzt ihm beibringen und erklären, wie er denken soll, wie seine Seele ist. Und das gibt man an in einem sogenannten souls.md-File oder soul.md. Und diese Seele wird immer mit reingeladen in den Kontext. Das ist jetzt auch keine, ich sag mal, 10 DIN A4 Seiten lange Message, sondern eher so halbe bis eine DIN A4 Seite, wo man sehr kompakt genau erklärt, wie der KI-Agent funktioniert. Und das ist dann etwas, was dann halt immer mitgeladen wird. Ja, es braucht Token, aber es macht die Ergebnisse unglaublich viel besser.
Ja, Anthropic waren ja die Ersten, die das eigentlich eingebaut haben, oder?
Da, ja.
Das gab es ein Leak vor ein paar Monaten, war das, glaube ich, schon, als das Claude Sol-File veröffentlicht wurde. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum viele, die mit Claude arbeiten, immer das Gefühl haben, dass da etwas ein bisschen anders ist. Ich hasse es eigentlich, menschlicher zu sagen, aber ich glaube, das ist ein bisschen das, wo es drauf rausläuft. Wir sagen, ja, irgendwie die Kommunikation mit diesem LLM hat irgendetwas, das ein bisschen mehr dem entspricht, was wir haben, wenn wir zwei. Und glaube ich, das war so ein bisschen der Ursprung, woher das gekommen ist, oder? Wie gesagt, und OpenClaw hat das jetzt einfach aufgenommen und das eigentlich eingebaut. Und ja, man sieht da wirklich jetzt über die letzten Wochen, wie das angewendet wird, wie man wirklich unterschiedliche Agenten dann zu unterschiedlichen Charakteren steuern kann. Und da kommen wir vielleicht auch das Nächste, das wir vielleicht auch thematisieren, ist die Identity.md. Ist sehr ähnlich wie Sol. Wir haben kurz darüber unterhalten, was ist eigentlich der Unterschied. Was waren da deine Learnings, oder?
Ja, meine Identity ist halt, es ist halt der Unterschied zwischen der Seele, wie ich denke, wie ich vorgehe, macht die Identity eigentlich, wer bist du? Was ist dein tatsächlicher Zweck, dein Sein? Das ist jetzt nicht, wie ich denke und wie Sachen angegangen werden in Prozessen, sondern was ist deine Identität, deine Rolle, wie du arbeitest? Zum Beispiel bist ein Senior Python Entwickler und deine Stärken liegen besonders halt im Aufbau von Fast API, REST API Strukturen und Python basierten Backend Architekturen. Und das heißt, die Identität, wer der KI-Agent tatsächlich ist, und es unterscheidet sich dahingehend, dass man es schon ein bisschen aufsplittet. Was ist jetzt eher das Innere, was ist das Äußere? Das heißt, wie werden die Sachen als Identität wahrgenommen und wie arbeitet er dann halt mit seiner Identität und der Seele in Kombination? Das heißt, wie werden Daten durchdacht und wie werden sie dann tatsächlich halt eher umgesetzt?
Genau. In OpenClaw ist es so, das Identity-File ist eigentlich super kurz. Also das ist dein Name, was bist du und das ist noch ein Emoji, oder? Das ist eigentlich das eine und dann hast du die Soul-File, das wirklich dann definiert, wie die Seele des Agenten ist oder so. Und dann hast du da auch schon aber gesehen, dass man da viel mehr reinpackt oder so in andere.
Ich hab halt die Spezialisierung und Fokus, weil schon gesehen bei ein paar Identity-MDs, Der Punkt ist, du gibst wirklich nur den Kern, die Kerninformation an, aber du kannst halt auch solche Sachen der Spezialisierung reingeben, ein bisschen das etwas ausführen, dass man halt nicht einen KI-Agenten hat, der sagt, er macht Backends für euch immer, sondern dass man halt einen hat, der speziell dafür da ist, REST-API-Funktionen zu schreiben. Einer, der wirklich nur dafür da ist, Datenbankdesign zu machen. Weil desto spezifischer man dort ist, desto bessere Ergebnisse kriegt man am Ende raus. Und deswegen, ich habe das bei mir auch sehr kleinteilig aufgeteilt bei allen Agenten und allen Sachen, die wir machen, dass es nicht nur ein Enner ist, der halt Backend macht oder einer, der nur Frontend macht, sondern schon sehr spezifisch rangeht, weil mich kostet das nichts, da mehrere Agenten zu haben. Ich sage ihm einfach, er soll dann halt einen anderen Agenten nehmen für diese Aufgabe und dann können die Agenten miteinander diese Sachen klären, was dazu führt, dass ich mehrere Agenten habe, die das gleiche Problem angehen, aber von anderen Seiten beleuchten und dann ein besseres Ergebnis mir liefern. Deshalb, ich sage, du kannst halt da schon ein paar Zeilen mit reingeben und für mich ist halt so, dass ich auch noch organigrammtechnisch die Sachen dann kläre. Das heißt, ich habe im Identity Markdown reingeschrieben, wer der Agent ist. Ich habe den halt jedem einen eigenen Namen gegeben und nicht einfach nur Peter, sondern einen kompletten vollen Vornamen, einen kompletten Nachname, was seine Rolle ist, was seine Aufgaben sind, worauf er spezialisiert ist, in so einer Organigrammstruktur, an wen hat er zu reporten und wer überprüft sein Ergebnis, mit wem kann er kommunizieren und mit wem kann er interagieren, um halt zu gucken, wenn ich ihm sage, wer dafür zuständig ist, weiß er, an wen er erstens direkt reporten soll. Und der Bot weiß direkt, was dann geprüft werden soll und was gemacht werden soll, was seine konkrete Aufgabe ist. Und das sind so Sachen, Informationen, die ich da reingepackt habe in die Makler. Und das funktioniert ziemlich gut. Und was das halt richtig nervig ist, weil ich bin ja sehr, sehr, sagen wir mal, Startup-affin, das heißt sehr flache Hierarchien und so weiter. Aber man kann bei den Agents das sehr schnell corporate-mäßig aufbauen, dass es verschiedene Layer für Sicherheitsinstanzen, Prüfungen gibt, Chefs gibt, der dem reporten soll und die gemeinsam das entscheiden. Und dadurch hat man dann auf einmal eine Struktur von 60, 80, 100 Agents, die tatsächlich aufgebaut sind, als wenn ich so ein 100-Mann-Corporate oder ein 100-Mann-Mittelstandsunternehmen habe mit verschiedenen Ebenen im Organigramm. Es ist dort aber weitaus effizienter, als ich gewohnt bin im Corporate.
Würdest du sagen, die Identity ist eigentlich das, was viele gewohnt sind? Viele kennen ja eigentlich diese Rollenbeschreibungen in einem Prompt, oder? Da haben wir ja auch gelernt, dass es einfach, wie besser die Rolle definiert wird, desto besser die Resultate sind. Also generische Rollen und so weiter packt man ja da eigentlich auch nicht rein, sondern hat gesagt, okay, das muss sehr spezifisch sein, dass auch hinkriegt, dass das LLM irgendwo anders diese Information rausholt, oder? Im Space, wo es sich befindet, oder? Und das ist eigentlich die Weiterentwicklung von dem, oder? Dass man sagt, okay, wir können da jetzt einfach noch viel mehr Informationen reinpacken, weil wir das halt in anderen Prompts ist es vielfach, ja, dann wir brauchen das für einen Prompt, aber hier ist es eigentlich, weil wir einen Agenten definieren, der immer wieder Dinge ausführt. Aber das ist eigentlich die Weiterentwicklung von der klassischen Rolle oder wie sich viele gewohnt sind.
Genau, und das ist das etwas, wo ich sage, dass wenn man da noch genau sagt, wie sollen die Arten aussehen, wie er interagiert, wie an wen soll er reporten, das heißt, du wirst halt auch dann erst nur, ich sag mal, belästigt vom KI-Agenten, wenn der ihm übergeordnete KI-Agent die Sachen schon geklärt und verifiziert hat. Das heißt, die können sehr viele Sachen unter sich ausmachen, was halt ziemlich, ziemlich genial ist. Okay. Ja. Ja, aber es ist halt ja, es geht ja nicht nur immer um die Rolle. Es geht nicht darum, was er kann, es geht ja viel mehr. Und das ist etwas, wo ich sage, das können wir gern. Ich bin beispielsweise ein großer Fan von den Skills. Also das ist das, was Claude rausgebracht hat. Das ist im Grunde das, ich würde sagen, Ablösen des MCP-Servers fast, bin ich der Meinung, weil mit Skills brauchst du keinen MCP-Server mehr. Und hast es dann so effizient, dass du eigentlich MCP-Server nicht brauchst. Also die Datei ist in Skills-MD. Dann kannst du einmal kurz rein abholen, die Zuhörer, was eine Skill macht oder was Skills-MD sind.
Also Skill ist eigentlich eine Weiterführung von MCPs. Sagen wir so, MCPs wurden eingeführt, um andere und Drittsysteme oder weitere Funktionalitäten an Agenten anzuhängen. Man hat aber dabei gesehen, dass MCP eigentlich ein großes Problem hat. Und zwar war es so, weil viele MCPs einen Haufen Tools definieren, also Funktionalitäten, und diese eigentlich den Kontext zuspammten, oder? Weil das System, so wie es aufgebaut wurde, hat einfach alles mit reingeladen, ob man es gebraucht hat oder nicht gebraucht hat. Und dann hat man gesagt, okay, was müsste die nächste Funktionalität sein? Und daraus wurde dann auch von Anthropic also diese Skills definiert. Und Skills ist eigentlich ähnlich. Es hat Funktionalitäten, es kann ein Prompt sein, es kann reine Textanweisungen sein, es können aber auch Skripte sein, die ausgeführt werden können. Aber das Schöne an dem Skills-File und diesem Skills-MD-File ist, dass es zu oberst im Skript einen sogenannten Front-Matter hat. Das ist eigentlich eine Definition, wo man sagt, da kann man im Kopf des Skriptes noch was definieren. Und da werden eigentlich nur Namen und Beschreibungen definiert, die dem Agenten zu laufen. Die Agenten laden nicht das ganze File rein, sie laden nicht die ganzen Tools rein, sondern nur diese initialen Informationen. Nur wenn diese verwendet wird, und das ist das, was dann in diesem Skills-File drin ist, zum Beispiel, ich möchte eine Grafik mit Nano-Banana, da steht drin, du bist ein Nano-Banana-Skill, du hast die Möglichkeit, wenn der User gerne ein Bild erstellen möchte, dann hier die Anweisung zu laden. Sobald der Agent das liest und sich entscheidet dafür, diesen Skill zu laden, lädt er dann alle Informationen nach. Und das ist eigentlich das, warum Skills eigentlich so token-effizient sind und auch viele verwendet werden können, oder? Erst wenn das gebraucht wird, dann wird es geladen. Und das alles wird in einer initialen Skill-MD geladen. Das ist eigentlich das Herzstück jedes Skills. Und wie du gesagt hast, ich glaube, das ist das, wo die Reise hingeht, oder? Das ist eigentlich das, was viele auch heute, die nicht entwickeln können, verwenden können, um agentische Features, sei es in Claude selber, jetzt neu auch in der Codex-App zu integrieren, was über diese Funktionalitäten des normalen Prompting hinausgeht. Und das ist, glaube ich, schon sehr mächtig.
Ja, für die Zuhörer auch zum Verständnis, wenn wir immer über Prompt reden und so weiter, dann gehen wir immer davon aus, dass wir ein einfach ein bisschen Textschnipsel haben. Aber in dem Fall ist es jetzt ein Skill, ist ein Prompt, aber er kann aufgeteilt werden in mehrere Dateien. Du hast einen Skill-MD, der halt erstmal alles beschreibt, dann kannst du darin aber für verschiedene Anpassungen, zum Beispiel, wir reden über einen Skill, der Daten aus einem Ticketsystem lädt, dann kannst du halt für jede Art des Tickets ihm noch eine Art Unterdatei geben, der da sagt, wenn das so eine Datei ist, dann sollst du diese Regeln befolgen. Wenn es so eine Datei ist, sollst du diese Regeln befolgen. Und das beschreibst du einfach in der SkillMD. Und das heißt, du hast eine Sammlung von kleinen Prompts, die dann immer Anwendung finden, wenn die KI merkt, ah, das ist jetzt zum Beispiel ein Ausnahmebericht-Ticket, dann verwendet er nur diese eine Prompt, um diesen Ausnahmebericht zu analysieren und wie er diesen extrahieren kann und bekommen kann. Und das ist etwas, was halt sehr, sehr effizient ist, wie du schon gesagt hast. Und deswegen ist es halt eine Sammlung von Prompts. Deswegen haben wir auch gesagt, es geht hier heute eher um Prompt-Architekturen und wie man das halt mit Agenten verbindet. Und es sind nicht einfach nur Prompten. Die meisten kennen halt Prompten und machen Kurse, Prompt-Engineering, lernen Prompten. Geht so weit darüber hinaus, dass es nicht einfach nur ist, ich schreibe ein bisschen Text, sondern es geht darum, dass man eine Architektur aufbaut, die halt so ein Agent verwenden kann, um halt Arbeitsergebnisse zu liefern, die halt auf, ich würde sagen, Menschenniveau sind. Und deswegen, da wollte ich einfach nur klären, als Skills nämlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es nicht nur eine Datei ist oder ein Textschnipsel, sondern es ist halt eine kleine Sammlung von Text. Das kann zum Beispiel bei einer größeren Skill kann das sein, dass du dann da 5 bis 10 Unterordner hast und dann halt verschiedene einzelne Markdown-Files, wo jeweils die Einstellungen beschrieben sind mit verschiedenen Markdown-Files. Und das sind dann vielleicht insgesamt 30 Dateien. Aber die halt immer nur dann verwendet werden, wenn der KI-Agent denkt, dass es Anwendung findet und dass man das jetzt nutzen muss. Und deswegen wird nicht immer alles in den Kontext geladen, sondern es wird nur die Hauptdatei geladen, wo dann drin steht, verwende diesen Prompt, wenn es sich um diesen Abnahmebericht oder so dreht. Und das ist etwas, was halt ich so total begeisternd finde, weil du halt nicht einfach nur im Dialog hin und her die Sachen baust, sondern du hast es einfach in einer Datei und damit kannst du es dann steuern.
Ja, ich denke, was ich viel mache und du sicher auch, oder wenn du Dinge hast, du hast einen Workflow und du machst irgendwelche Schritte immer wieder, also du machst zuerst das oder hol dir die Daten raus, dann lass die von der KI analysieren und so weiter und dann schreib vielleicht noch einen Report und so weiter. Solche Dinge können eigentlich durch Skills super, also was ich häufig mache, du bist im normalen Chat dran und sagst, okay, hier hast du das File, jetzt fass mir das zusammen und jetzt mach eine Präsentation daraus zum Beispiel. Und da kann man am Ende sagen, okay, und jetzt mach das und wandle das in den Skill um, oder? Dann kann die KI also diese Schritte eigentlich in diesen Skill zusammenfassen. Und dann, wenn das wieder braucht, dann kann man einfach diesen Skill verwenden. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Also man kann wiederkehrende Arbeiten, die man macht, in Prozesse, Workflows, sei es lokal auf der Maschine oder nur im Chat, aber auch mit Drittsystemen, super gut in eine Struktur bringen, die man immer wieder verwenden kann. Und daher glaube ich auch, dass das für viele super relevant ist, oder? Ich bin jetzt nicht sicher, ob das Soul-MD-File oder so, oder die Identity für viele relevant ist, weil sie vielleicht keine Agenten bauen, aber gerade diese Skills ist etwas, das jeder eigentlich sich anschauen muss, weil man einfach solche Dinge immer wiederkehrende Arbeit.
Ja, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten, wo wir dann, ich sag mal, die Krux. Du kannst ja einen Skill haben, der wird ausgeführt und du schreibst das und hast auf einmal das Problem, dass er extrem Spiel Kontext lädt. Auf einmal fängt er an, mehr Kontext zu laden und immer mehr und mehr und mehr. Und auf einmal merkst du, für jede Anfrage, die du stellst, lädt er mehr Informationen in den Kontext. Und das ist unabhängig, ob es jetzt ein OpenClaw-Bot ist oder ein anderen, wenn man das so aufgebaut hat. Er versucht nämlich, die ganze Historie eurer ganzen Daten und Informationen ins Wissen zu laden. Er versucht halt, das sich zu merken. Und das passiert dann über solche Dateien wie zum Beispiel die Memory Markdown, wo man eine Datei hat, wo das ganze Wissen gespeichert wird. Und das Problem ist, dass er, wenn es nicht richtig eingestellt ist, immer größeren Kontext auflädt und immer größer wird und größer und man so Token verbrennt. Aber andererseits wiederum relativ schnell dumm wird, wenn er dann einfach eine falsche Regel hat, wann er die Sachen wegschmeißen soll oder wo er sie dann speichern soll. Und sowas macht man über einen Memory Markdown. Da schreibt man dann genau rein, welche Daten gespeichert werden soll, wie lange es aufgehoben werden soll, dass er die Kerndaten aufheben soll und was passiert mit Langzeitgedächtnis, wo soll es dann hingehen. Zum Beispiel kann man sagen, das ist das über MySQLite abspeichern soll oder eine PostgreSQL, wo diese Daten dann langzeittechnisch abgelegt werden. Und dann kann Memory auf einen Skill zum Beispiel verweisen. Hier hast du ein Skill zum Speichern, hier ist das Memory, hier ist das Schema für das Speichern der Daten. Und dann kann man diesen Memory-Skill dafür nutzen, die Intervalle festzuhalten, wann Daten wie gespeichert werden, damit der KI darauf zurückgreifen kann, wenn es braucht. Und es muss da nicht immer alles in den Kontext
riechen. Ich glaube, diese ganze Memory-Funktion, wir kennen das ja, ChatGPT hat ja das, man kann sich diese Memory-Sachen anschauen, auch Claude hat das, wo versucht wird, über den Dialog, den wir mit einer KI haben, wichtige Informationen zu speichern. Heute speichern sie zum Beispiel, wer ist mein User, was ist ihm wichtig, was arbeitet er, weil das einfach als Information hilfreich sein kann. Zum Beispiel beim Projekt chattet, oder? Dann geht ChatGPT heute hin, lädt dieses Memory-File hin und sagt, ah, okay, Patrick arbeitet als KI-Berater, das ist ihm wichtig, das ist seine Firma, so arbeitet er. Das sind die Informationen, die dann mitgeführt werden. Und so funktioniert das ähnlich auch bei Agenten. Dieses Memory-File muss, wie Hermann gesagt hat, auch regelmäßig abgedatet werden, weil es darf nicht einfach alles reinschreiben. Und das ist sicher eine Kunst. Ich glaube, da sind wir heute auch noch nicht so richtig am Ende angelangt, weil das ist, glaube ich, das nächste Problem, das gelöst werden muss. Wie können wir KI-Systemen, Agenten genügend Informationen mitgeben, die relevant sind, wenn sie diese Informationen brauchen, aber auch nicht so viel, dass dieses Kontext-Windows zuläuft, wie du gesagt hast. Ich glaube, da werden wir dieses Jahr noch viel sehen. Memory.md ist sicher der Anfang. Aber da werden wir sicher im Laufe des Jahres auch mal noch im Detail reingehen, weil es so super spannend, wie wir das wirklich managen können und wie wir auch diese Agenten über einen längeren Zeitraum Informationen. Das ist mega spannend. Für viele, die zuhören, ich glaube, die kennen das einfach, aber da wird es noch viel weitergehen.
Es trifft halt genau den Punkt, wo es dann weitergeht, neben dem Prompt Engineering, wo dann gesagt wird, ja, jetzt kommt nicht nur Prompt Engineering, sondern Context Engineering. Weil das spielt da eine große Rolle. Wenn ich in der Lage bin, genau die richtige Anzahl und das richtige Volumen von Kontext einem Bot zur Verfügung zu stellen für die Hintergründe, damit er die Aufgabe richtig bewältigen kann. Das ist auch eine Kunst. Das muss man verstehen, weil ich sehe halt häufig, die Leute nehmen alles, was sie dann irgendwo sehen, ganz banal. Sie wollen den Text umschreiben lassen von einem langen Text, den sie gefunden haben. Das soll jetzt umgeschrieben werden. Was machen sie? Sie markieren einfach alles raus. Sie nehmen zum Beispiel sogar Menüpunkte, markieren an Werbeanzeigen, alles packen sie rein und kopieren das, weil sie es halt einfach machen. Sie geben sich nicht die Mühe und schmeißt das rein und schreibt mir daraus jetzt einen Blogpost. Und ich glaube, dass effiziente Arbeiten, dass man genau den Part oder genau die Informationen, die man der KI mitteilen möchte, vorbereitet in einen Kontext und diese dann absendet, ist, glaube ich, ein Part, der extrem wichtig wird. Und die Memory im Markdown ist das, was das im Grunde mit beeinflusst. Weil man bringt der KI bei, selber die richtigen Daten zu filtern und sich selber wieder zur Verfügung zu stellen. Deswegen, glaube ich, werden wir da auch dieses Jahr relativ viel mit Context Engineering.
Ja, ich glaube, was viele ja auch nicht wissen, und weil viel wird ja auch abstrahiert. Claude ein bisschen weniger, weil bei Claude kann man immer mal wieder ans Kontextlimit hingehen. Viele andere haben jetzt angefangen, Dinge da zu automatisieren. Also was das eigentlich wirklich bedeutet, ist, man kann eine Anzahl Tokens in einem Chat verarbeiten. Das ist unterschiedlich sein, das kann ein paar Tausend sein. Heute ist Standard irgendwie ein paar Hunderttausend. Claude hat, glaube ich, jetzt noch in der App etwa 220.000, Claude Code auch. Sie haben jetzt das neue Modell soll ein Kontextwindow von 1 Million haben, oder? Das ist eigentlich das, was optimal, also was verarbeitet werden kann. Bedeutet aber nicht, dass das Modell gleich schlau bleibt, wenn man diesen Kontext füllt. Also gerade bei meistens weiß man so, wenn dieser Kontext etwa 40-50% vollläuft von dem, was er maximal verarbeiten kann, wird das Modell einfach dümmer, sozusagen, weil einfach zu viele Informationen da sind und nicht mehr alle Informationen gleich bearbeitet werden können. Und darum im Context Engineering ist eigentlich die Kunst, diesen Text, den man in ein Modell reingibt, so zu optimieren, dass man das maximale Stärke des Modells ausnutzen kann, ohne es zu überfordern. Und das wird halt, ja, wie mehr man macht, also weg von einem einzelnen Chat hin, so gib mir mal eine Antwort hin, so im ganzen Prozesse zu optimieren, größere Datenmengen zu verarbeiten, super wichtig.
Ja, ist halt genial. Und vor allem dann, wenn du solche Sachen hast, die dann in Kombination kommen mit er soll etwas zu einer gewissen Uhrzeit ausführen und er hat sich das dann noch richtig gemerkt. Und da kommen wir dann halt auch zur Heartbeat Markdown, also der Puls, dieser Herzschlag, der von alleine Sachen startet. Das, wo ich sage, das habe ich das erste Mal gehabt, letztes Jahr, da habe ich was gebaut und habe das halt promptseitig eingebaut. Da hieß es bei mir nicht Heartbeat, aber ich habe es promptseitig eingebaut und dachte nur so, wie cool ist das? Der hat das so gebaut, hat das so gemacht und mir dann auch pünktlich zur Verfügung gestellt, weil der Agent dann sich selber, da war auch auf Cloud-Basis, einen Kronjob gesetzt hat. Der hat sich selber eine Aufgabe von einem Server oder einer Software, der weiß, hey, du brauchst etwas, dass es ausgeführt wird, morgen um 10. Dann setzt er sich halt eine Art Kalendereintrag, dann führe ich das Skript aus. Und das hat der dann halt selbstständig gemacht. Und jetzt gibt es halt auch so etwas, was halt schon, ich finde, fast schon als eine Art Standard da ist, der Heartbeat, der eine Art Prompt beinhaltet mit einer Vorlage. Das kann eine Vorlage kann sein, ein YAML-File oder so, wo genau definiert wird, wann soll was wie umgesetzt werden. Und er speichert sich das selber und prüft dann halt in verschiedenen, nicht immer zirkulären Intervallen, wann dieses Skript ausgeführt wird und weiß dann, okay, um 10 soll das Skript ausgeführt werden. Da gibt man in der Heartbeat, gibt man an, welcher Zeitzone ist man, was muss man berücksichtigen, wenn man das ausführt? Zum Beispiel, ich möchte es um 10 im Brief, ich möchte es, wenn ich sage, ich möchte es um 10 Uhr haben, bedeutet es, um 10 Uhr muss es fertig sein. Es soll da nicht starten. Wenn es ein längerer Task ist, dann muss das berücksichtigt werden, dass er dann exakt das liefert, nicht erst anfängt. Und solche Sachen kann man da definieren und dann auch, wie das dann gespeichert wird und wahrgenommen wird von dem Server oder von dem System. Das ist schon sehr gut, weil man dann halt auch repetitive Aufgaben dort hinterlegen kann. Er soll einmal die Woche mittwochs 9 Uhr einen Report erstellen über die verbrauchten Tokens. Und dann kriegst du halt einmal die Woche diesen Report und kannst ihn noch zufügen mit einem Skill per E-Mail, Discord, wo du das auch willst. Und dann bekommst du tatsächlich einmal pro Woche den Report, weil das sich als Aufgabe gesetzt hat. Und hast du damit schon gearbeitet?
Ich habe damit schon gearbeitet, weil das sind ja die Möglichkeiten, wie man heute KI-Systeme loslaufen lassen kann. Also heute kennt man das, ich schreibe einen Prompt, ich kriege eine Antwort. Und jetzt gibt es eben verschiedene gerade im Agentenumfeld verschiedene Möglichkeiten, wie eben ein Agent autonom loslaufen kann. Wie ich das verstanden habe, und du kannst mich auch gerne korrigieren. Also es gibt ja eben, wir haben gesagt, es gibt eigentlich Cronjobs, das gibt's schon, das ist nicht etwas, das jetzt neu erfunden wurde, das gibt's schon, ich glaube, seit es Computer gibt, das sind eigentlich Skripte, die zu einem regelmäßigen Zeitpunkt, oder? Und das gibt es halt danach auch im agentischen Umfeld, dass man sagt, okay, mach jeden Donnerstag um 9 Uhr macht das. Wie ich Heartbeat verstanden habe und wie sich das eigentlich unterscheidet von einem Cronjob ist, dass der Heartbeat eher versucht, Dinge, die nicht so standardisiert sind, also nicht mach diesen Report jeden Donnerstag um 9 Uhr, sondern durch die Arbeit, dass der Agent oder dass der Agent weiß, hey, habe ich noch Arbeiten, die ich abzuhandeln habe, oder? Also nicht etwas, das jeden Montag um 9 Uhr passiert, sondern ich bin an etwas dran, ich packe das in den Heartbeat rein, ich komme in einer Weile zurück und sage, hey, muss ich jetzt hier noch etwas machen? Oder gerade gibt es Agenten, die sagen, hey, habe ich jetzt einen neuen Task gekriegt, den ich abarbeiten muss, oder? Dass eigentlich das der Unterschied ist, wenn du Arbeiten hast, die immer wieder zu einem regelmäßigen Zeitpunkt abgearbeitet würden, dann würdest du das in den Cronjob reinpacken, oder? Wenn du aber etwas hast, dass der Agent nicht, oder damit sich der Agent immer zurechtfindet, oder sieht, habe ich eine neue Aufgabe gekriegt, muss ich die abhandeln, gibt es noch Arbeiten, die offen sind, dass du das eigentlich in den Heartbeat reinpackst. Also der Heartbeat sollte eher klein sein, da sollten zu viele Dinge drinstehen, wenn und sonst gehören sie eben in einen geplanten Job rein, der da einfach zu einem Zeitpunkt ausgeführt wird. Das kann täglich sein, das kann aber auch alle 5-6 Minuten sein.
Ja, das ist, ich würde halt sagen, Heartbeat hat beides. Also einerseits, dass er proaktiv selber Sachen festhalten kann, aber auch trotzdem Sachen, die berücksichtigt werden, wenn du genau etwas um eine gewisse Uhrzeit haben möchtest. Also dass er diese beide macht und das funktioniert auch unglaublich gut. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, das ist stark. Also wenn auf einmal du merkst, der Bot hat dir selber eine E-Mail geschickt mit irgendwelchen Informationen, wo du ihm es zwar gesagt hast, aber jetzt nicht davon ausgehst, dass er es auch wirklich tut, weil du ja immer skeptisch bist. Das finde ich schon sehr gut. Also das hat, macht richtig Spaß.
Was sagst du, Hermann, oder? Du hoffst zwar, dass sie es erledigen, aber es ist nicht immer klar, dass sie es tun, oder?
Ja, genau. Das ist schon... Und dann ist zu guter Letzt, wenn wir den Heartbeat auch geklärt haben, ist jetzt noch das allerletzte Markdown-Foil, was ich sehe, das halt sehr viel verwendet wird in Agentensystemen, ist der User-Markdown. Das ist zum Beispiel sehr stark, wenn man spezifische Informationen hat und der Agent soll sie halt da haben und nutzen. Agent weiß, wer du bist. Geht um dich jetzt als Person, also dich als Zuhörer, du verwendest einen KI-Agenten und man muss ja so verstehen, der KI-Agent merkt sich sehr viele Sachen, aber er wird sich nicht immer merken, dass du jetzt Patrick bist oder dass du Hermann bist, er wird sich jetzt nicht immer merken, wo du arbeitest, wie du arbeitest, weil die Frage ist, wenn du es zu selten verwendest und so wenig nutzt, ist es für den KI-Agenten irrelevante Informationen. Dann müsste es halt vielleicht im Langzeitgedächtnis irgendwie speichern. Damit er das aber immer wieder auf der Kappe hat, wer du bist, kannst du ihm halt konkret sagen, was du tust, was deine Aufgaben sind, wo du arbeitest, wie das sich verstehen soll, was du gerne magst. Zum Beispiel, wenn ich ein User-MD hinterlege, sage ich halt, ich mag halt konkrete Informationen zuerst und danach soll er mir halt Details liefern. Bei meinem Kollegen ist es umgekehrt. Er möchte gerne rangeführt werden. Und jetzt habe ich das jetzt so gebaut, dass ich in einem User-MD mehrere Personen angehe. Je nachdem, welche Person mit dem KI-Agenten schreibt, bekommst du eine unterschiedliche Art der Antwort. Mhm. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr stark finde, weil ich jetzt die Antwortart anpasse an den Nutzer, der mit dem Agenten interagiert. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht zu sehen, was da passiert, wie die KI reagiert und vor allem, dass sie auch wirklich darauf hört, dass wenn mein Kollege mit dir schreibt, dem KI-Agenten, sind ganz andere Antworten, als wenn ich mit ihr schreibe. Vom Format. Der Inhalt ist der gleiche, aber das Format ist halt anders.
Ja, ich glaube, das ist genau das, was wir vorher besprochen haben. User.md ist eigentlich das, was heute ChatGPT von dir speichert, oder? Also wenn ist es eigentlich das, was heute in User-MD reingehören würde, oder? Also genau, wer ist mein User, was macht er, wo arbeitet er, was mag er nicht, was ist ihm wichtig und all diese Dinge.
Wenn du das jetzt machst, du hast ja sicherlich auch sehr viele Kundenbilder. Wir haben jetzt die ganze Information, die kommen, sind Prompt-Architekturen. Jetzt mal Butter bei der Fische, wie viele machen das schon? Wie viele machen momentan Prompt-Architekturen, also die du wirklich jetzt als Kunden gesehen hast, im Business-Umfeld? Und wenn du mit denen redest in deinen Workshops, woran scheitert es meistens? Was ist das Problem? Was ist der Frust bei Kunden jetzt?
Ja, also ich glaube, also die kurze Antwort ist eigentlich fast niemand, oder? Macht das im Detail, oder? Ich glaube, gerade vielleicht technische Teams, die wirklich, ich sag mal, KI-Applikationen implementieren, die befassen sich schon sehr, sehr häufiger damit oder eher damit, oder? Weil da geht es wirklich darum, Output zu steuern und in einer hohen Qualität. Wenn wir aber sonst, ich sag mal, Workshops machen mit Firmen, wo es darum geht, Mitarbeiter auszubilden, eigentlich fast niemand, oder? Und ich glaube, da scheitern die meisten ja auch schon mal daran, nur schon für sich ein klares Bild zu kriegen, was möchte ich eigentlich, oder? Weil gerade diese Dinge auch, man muss ja definieren, was man möchte, was sollen die Eigenschaften sein eines Agenten, wie soll er reagieren, wie soll er kommunizieren. Ich glaube, da scheitern heute sehr, sehr viele daran. Ich glaube, da gibt es Hilfsmittel, die wir einsetzen können. Die nutzen wir ja zum Teil auch. Also wir nutzen ja auch vielfach KI, um uns zu helfen, unsere Gedanken zu strukturieren und eben auch solche Elemente zu erstellen. Da sind wir aber schon noch weit weg, oder? Weil einfach viele auch noch nicht so gewohnt sind, ich sag mal, diese Schlaufe über die KI zu machen, um sich selber zu helfen, um solche Dinge wirklich gut anwenden. Da kommen wir langsam hin. Ich glaube, viele, und wir treffen auch immer wieder mehr, die sich langsam damit auskennen, aber da sind wir schon heute noch weit weg. Ganz ehrlich, es ging mir ja auch so, wenn du mich jetzt vor ein paar Monaten über all diese Dinge aus, hätte ich vielleicht auch nicht auf alles eine Antwort gehabt, weil ich es einfach auch nicht gesehen habe, nicht verwendet habe. Ich glaube, man muss diese Dinge einfach auch, man muss Use Cases haben, wo man diese Dinge verwenden kann, damit man das auch lernt, wie man damit umgehen muss. Siehst du das anders? Hast du noch andere Dinge?
Ich sag mal so, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, das macht bisher keiner. Und ich sehe halt, habe einen großen Struggle gesehen vor einigen Monaten. Also letztes Jahr hat es sehr, sehr stark, und habe ich das sehr stark gesehen. Und es begleitet mich im Grunde, seitdem ich halt mit KI, ich habe halt direkt schon seit 2022, seit meinem Ende, haben wir KI schon systematisch verwendet mit verschiedenen Strukturen. Und es ähnelt viel, wie die Architekturen jetzt schon aufgebaut werden, aber da haben wir sehr viel halt uns in Reihe geschaltet, ein eigenes Skript gemacht, die dann das dann vorbereiten. Und dann muss man halt auch immer irgendwas sichern und verwalten. Ich glaube halt, dass der größte Pain bei allen Leuten im Business-Kontext ist, dass sie überfordert sind mit der Masse an Informationen und auch Prompts und Sachen, die gespeichert werden. Das heißt, es gibt halt keine Lösungen und Systeme, die im Business-Kontext den Leuten hilft, ihre Prompts richtig zu managen und zu verwalten und richtig einzusetzen. Weil ich habe alles möglich schon gesehen. Wir damals haben es beispielsweise in Google Drive gespeichert, dann eine Excel-Liste erstellt und dann das auf Formular Formeln basiert. Das heißt, wir haben uns Variablen gesetzt, die dann eingefüllt mit irgendwelchen Platzhaltern. Und je nachdem, was man einstellt, hat man dann automatisch Prompts generiert, die dann von einem Skript ausgelesen wurden und dann an ChatGPT gesendet wurden. Was halt, das haben wir halt Anfang 2023 schon gemacht, um massiv Content zu produzieren für Kunden. Das sind solche Sachen, das strugglen halt sehr, sehr viele. Ich kenne bis jetzt noch kein Unternehmen, was tatsächlich effektiv über das Unternehmen hinweg sowas wie eine Prompt Library oder Prompt Management betreibt.
Nein, das ist genauso. Das ist auch etwas, was wir eigentlich sagen, gerade wenn es ja darum geht, dass die Prompts ja auch detaillierter, länger werden, oder hin von, gib mir mal eine Zusammenfassung, so wirklich, lass mal strukturiert ausgeben, wie ich das gerne hätte, wie wir das in der Firma gerne hätten. Und da ist die Frage immer, ja, wie managen wir dann das, oder? Ja. Und das Coole ist ja, und da können wir heute jetzt auch ein bisschen, ich sag mal, den Schleier lüften. Wir haben uns schon öfters darüber unterhalten und gesagt, hey, es gibt irgendwie nichts. Es gibt für Entwickler gibt es sehr viele Dinge, aber es gibt eigentlich nichts für normale Menschen, die einfach das in einem Team machen wollen, in einer Organisation. Ja. Und wie du es halt so hast, du hast dich dann mal hingesetzt und da was gebaut. Und erzähl uns doch mal was über Promcoda, weil ich bin ich finde das super cool.
Ich habe was gebaut und das ist halt Promptcoder. Und Promptcoder ist halt die Plattform für Business Teams. Also es soll halt eine Prompt-Management-Plattform sein, wo ich mit meinem Business Team oder halt für mich ja selber kann managen, kann austauschen, kann mit Platzhaltern ausfüllen kann, um zum Beispiel Brand Communication automatisch zu hinterlegen, wie halt Mails rausgehen, wie bestimmte Arten der Kommunikation mit dem Kunden sind. Das heißt, Promptcoder mit www.promptcoder.com, also CODA, ist halt die Plattform. Man kann sich da registrieren, man kann halt dann auf die Waitlist kommen und wir werden jetzt in den nächsten Tagen launchen und alle Leute einladen, das dann zu benutzen. Es ist dafür da, dass jeder, der mit Prompts arbeitet und auch häufiger arbeitet, nicht immer manuell alles eingeben muss. Wir werden in den nächsten Wochen auch verschiedene Plugins dafür schreiben, um halt Extensions zu haben, damit du deine Prompts überall gleich griffbereit hast, in Chrome-Browser, auf der Handy-App, mit einer Verbindung, und dass du auch in der Lage bist, diese Prompts, die du schreibst, testen zu lassen, zu evaluieren, zu gucken, wie funktioniert das, was ist das Ergebnis, wie kann ich das optimieren. Und wir haben halt eine Art Prompt-Analyse eingebaut, die die Prompts nimmt und bewertet, was fehlt da vielleicht noch, was muss noch optimiert werden, was ist schon gut, aber was insgesamt fehlt, um dein Intent, also dein Ziel, wenn du diesen Prompt aus... sowie natürlich dein KI-Helferlein, der dir hilft, einen Prompt selber zu generieren, wenn du nicht genau weißt, was du schreiben sollst. Das heißt, du gibst einfach nur deinen Wunsch und dein Ziel an und bekommst dann ein paar Fragen gestellt, interaktiv. Und die KI baut dir dann einen dedizierten Prompt, der halt auf, ich sag mal, Prompt-Engineering-Niveau ist. Und das geht darüber hinaus, dass du einen Prompt-Engineer GPT hast, der einfach dann dein Dings umwandelt in einen Prompt, sondern wir haben dedizierte Fragen eingebaut, dass er dynamisch zu deinem Thema passende Fragen erarbeitet und diese dir dann halt in den Prompt einbaut, dass du dann halt einen sehr, sehr soliden Prompt entwickelst. Und das aber für Business-Teams, weil alle Tools, wie es gibt, sind für nicht Business-Teams, sondern eher für Techies, für Entwickler, für Leute, die im Code arbeiten, aber nicht direkt für Business-Teams. Und deswegen war Prompt-Coder halt unsere Idee zu realisieren, dass man braucht irgendwas, was es kann. Und noch eine Besonderheit, wir haben jetzt gerade in der Testphase einen entsprechenden Vault, womit man in der Lage ist, alle KI-Plattformen DSGVO-konform zu nutzen, weil unser Privacy-Detektor automatisch erkennt, ob sensible Daten enthalten sind. Sie nach dem PII-Indikator, also Personal Information Indicator, der erkennt, ob zum Beispiel ein Name verwendet wird, ob eine Kreditkartennummer, ob ein API-Key verwendet wird, und verschlüsselt diesen, sodass diese Daten nicht an eine Plattform wie ChatGPT und Co. geleakt werden. Da sind wir gerade einmal proben und sind halt kurz vor Fertigstellung, das einzubauen, und das würde dann das nächste Feature sein, was halt ziemlich stark sein und einem hilft, keinen Datenleaks zu haben, weil man dann irgendwelche E-Mails hat, die man dann an einem Kunden umschreiben möchte. Auf einmal hat man den ganzen Namen plus die Handynummer aus Versehen an ChatGPT oder Gemini gegeben, und was man halt ja vermeiden möchte und wir das DSGVO-technisch gar nicht dürfen. Und das haben wir alles eingebaut. Und deswegen, ich lade euch alle ein, alle Zuhörer, geht auf promptcoder.com, steht auch unten in der Beschreibung, nutzt es, testet es. Die Plattform wird zunächst erstmal die nächsten Monate komplett kostenlos sein. Es geht einfach nur darum, dass ihr sie austesten und nutzen könnt. Solltet ihr die auch selber nutzen fürs Schreiben, dann könnt ihr auch euren API-Key hinterlegen, damit ihr dann auch direkt aus unserer Plattform eure KIs und LLMs nutzen könnt. Aber seid herzlich eingeladen, das dann zu nutzen, zu testen und uns Feedback zu geben oder uns vorzuschlagen, was noch für Features gerne gewünscht sind.
Ja, ich kann das nur so weitergeben. Ich durfte die Warteliste überspringen und habe das jetzt schon genutzt. Ich glaube auch viele mit Firmen, die ich gesprochen habe, ich werde das zukünftig auch bei Workshops Firmen weitergeben, weil ich einfach glaube, das löst wirklich ein Problem, das viele haben, die in einer Gruppe, das können Firmen sein, das können aber auch Freunde sein, dieses Wissen zusammen aufbauen, zu teilen, wiederverwendbar zu machen. Gerade die Chrome-Extension ist eigentlich super. Das heißt, ich kann eben für ChatGPT Prompt schreiben, die ich immer wieder brauche, und habe die immer im Zugriff. Ich kann die aber zentral managen. Ich kann die Skills zentral managen, die ich mit Freunden teile und so weiter. Also registriert euch da. Die Warteliste wird hoffentlich bald aufgelöst. Und ihr kommt rein, aber macht das.
Kommende Woche wird die aufgelöst.
Genau. Wir sagen einfach nicht, was das Datum heute ist. Dann wissen wir nicht, was los ist.
Genau.
Super, Hermann. Herzlichen Dank. War schön, dich zu hören.
Mich auch gefreut.
Und allen da draußen noch einen ganz schönen Tag, eine schöne Woche, und wir hören uns.
Happy Prompting.
Happy Prompting. Tschüss.
Tschüss.